Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Regina Brinkmann. Hallo. Auch in diesem Schuljahr fehlen Land auf, Land ab Lehrkräfte. Doch wer wissen will, wie groß der Personalmangel tatsächlich ist, bekommt ganz unterschiedliche Zahlen präsentiert. Wir versuchen gleich mal, diesen Zahlendschungel etwas zu lichten. Um zu verstehen, wie akut ein Problem ist, könnten schon mal verlässliche Zahlen helfen. Zum Beispiel beim Thema Lehrkräftemangel. Da meldet der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger, dass zu Beginn des neuen Schuljahres deutschlandweit 30.000 bis 40.000 Lehrkräfte fehlen. Über diese Zahlen kann wiederum die Lehrergewerkschaft GEW nur den Kopf schütteln und nennt meiner Kollegin Claudia van Laak auf Anfrage 20.000. Man ist also schon leicht versucht zu sagen, wer bietet mehr, wer bietet weniger. Claudia van Laak ist uns jetzt zugeschaltet. Frau van Laak, welche Antwort haben Sie denn bekommen, als Sie bei der Kultusministerkonferenz nachgefragt haben? Gibt es da vielleicht so eine Art Sammelstelle für aktuelle Zahlen?
Nein, die gibt es nicht. Diese Zahl hat die Kultusministerkonferenz nicht. Laut Geschäftsordnung, Frau Brinkmann, behandelt sie zwar, ich zitiere mal, Angelegenheiten der Bildungspolitik von überregionaler Bedeutung, aber die derzeitige Präsidentin Karin Prien aus Schleswig-Holstein, sie scheint wohl der Meinung zu sein, dass diese Zahl, also wie viel unbesetzte Lehrerstellen haben wir denn bundesweit, dass das nicht so wichtig ist. Also sie sagte vor kurzem hier bei uns im Programm?
Naja, das ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer und nicht Aufgabe der KMK. So ist das in unserem Bildungsföderalismus nun mal. Mhm. Und die Frage, wie löst man die Probleme, werden natürlich auch jeweils in den einzelnen Bundesländern gelöst.
Also die Kultusministerkonferenz scheint also der Ansicht zu sein, dass diejenigen, die, ich sag mal, in Hessen auf Lehramt studieren, auch nur in den hessischen Schuldienst gehen, dass es da also überhaupt keinen Wechsel gibt zwischen den Bundesländern und das scheint mir doch eher nicht der Lebensrealität zu entsprechen.
Also die KMK-Präsidentin, wie eben gehört, verweist auf die Länder und Sie haben dann auch alle 16 Schul- und Kultusministerien dazu angefragt. Was ist denn dabei rausgekommen?
Höchst unterschiedliches. Ich habe zwei ganz einfache Fragen gestellt. Erstens, wie viele unbesetzte Lehrerstellen gab es genau in Ihrem Bundesland am ersten Schultag nach den Sommerferien? Und dann wollte ich noch wissen, wie viele Lehrerstellen gibt es insgesamt, um diese Zahl ins Verhältnis zu setzen? Und einige Bundesländer haben genau diese beiden Zahlen auch ziemlich prompt geliefert. Zum Beispiel Berlin, die Senatsverwaltung für Bildung, Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls, Sachsen-Anhalt. Andere, die musste man erst noch mal ermahnen und nachfragen. Und dann eine beliebte Antwort war auch, 10- oder 15-seitige Pressemitteilungen zu verschicken, die sehr, sehr viele Zahlen enthielten. So nach dem Motto, suchen Sie sich doch die Zahlen selber raus. Also das war zum Beispiel in Baden-Württemberg. So 12 Seiten habe ich da zugeschickt bekommen.
Gab es auch Pressestellen, die Ihre Anfrage ignoriert haben oder vielleicht sogar eher kryptisch geantwortet haben?
Auf jeden Fall. Also die Bayern wollten erstmal wissen, ob ich denn die anderen auch angeschrieben hätte, um mich dann im zweiten Schritt mit einer Nicht-Antwort, ja, ich würde fast sagen, abzuspeisen. Anders kann ich das eigentlich gar nicht nennen. Die Antwort lautete nämlich, ich zitiere, unsere Personalversorgung ist stabil. Ich finde aber, dass Hessen da den Vogel abgeschossen hat, das hessische Kultusministerium. Da wurde ich zunächst belehrt, das Thema Lehrermangel sei medial gehypt. Und als ich dann nachfragte, lautete die Antwort schlicht und einfach, Ihre Frage ist falsch gestellt. Also wenn ich da nochmal bilanzieren darf, 4 Kultusministerien haben keine Zahl geliefert. Wenn ich die anderen zusammenzähle, komme ich auf insgesamt 9.200 nicht besetzte Lehrerstellen bundesweit. Und das ist ziemlich weit entfernt von der Antwort von Heinz-Peter Meidinger jedenfalls.
Und jetzt brechen wir es vielleicht zum Abschluss noch mal kurz auf die Länder runter mit der Frage, welches Land steht denn zum neuen Schuljahr gut da, was die Personalausstattung angeht und welchem fehlen die meisten Lehrkräfte?
Also gut dastehen, würde ich sagen, nur auf dem Papier. Nur das kann ich beurteilen. Saarland steht sehr gut da und meldet Vollzug. Alle ausgeschriebenen Lehrerstellen konnten da besetzt werden. Die größte absolute Zahl der nicht besetzten Stellen hat Nordrhein-Westfalen, klar als größtes Bundesland, 4.400. Die rote Laterne im Ländervergleich allerdings hat Sachsen-Anhalt. Dort fehlen so viele Lehrkräfte, dass dort stellenweise mit der Vier-Tage-Woche experimentiert wird. Das heißt, 4 Tage Unterricht in der Schule und 1 Tag Lernen zu Hause.
Claudia van Laak hat recherchiert, wie viele Lehrkräfte zum Schuljahresbeginn fehlen. Vielen Dank nach Berlin für diese Zahlen und auch für diese Einordnung. Die Lage am Arbeitsmarkt kann so gut sein, wie sie will. Es gibt trotzdem unzählige Menschen, die einfach davon nicht profitieren. So liegt die Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderungen bei fast 12%. Dabei gibt es längst viele technische Unterstützungsangebote, die eine berufliche Teilhabe ermöglichen. Wie die aussehen kann, kann man sich auf der weltweit größten Messe für Rehabilitation und Pflege in Düsseldorf, der RehaCare, ansehen. Und Peter Kolakowski hat das für uns mal getan und auch nachgefragt, warum sich Unternehmen, aber auch Behörden immer noch schwer tun, Menschen mit Behinderungen einzustellen.
Jennifer Laborge bringt es auf den Punkt, was viele Chefs und Personaler über Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen denken. Kann die das trotz Behinderung? Ist er auch ohne fremde Hilfe fähig, seine Arbeit so schnell und fehlerfrei zu erledigen wie nicht behinderte Kollegen?
Die Vorurteile sind natürlich, dass es mehr Ausfallzeiten gibt, dass Menschen mit Behinderungen nicht so belastbar sind, dass es vielleicht auch innerbetrieblich schwierig ist, Menschen mit Behinderungen zu integrieren. Es gibt aber genügend Beispiele, dass es gelingen kann. Und dort, wo die Vorbehalte sind, ist es, glaube ich, wichtig, sich kundig zu machen.
Kundig machen können sich Arbeitgeber zum Beispiel bei Berufsgenossenschaften und den Integrationsfachdiensten von Handels- und Handwerkskammern und den Arbeitsagenturen. Anhand von Best-Practice-Beispielen werden Ideen gezeigt, die zum Nachahmen anregen und damit gelungene betriebliche Inklusion fördern sollen. Neben der Arbeitsorganisation, also welcher Mitarbeiter macht was und wo, kommt es besonders auf die Arbeitsplatzgestaltung an, sagt die Inklusions- und Rehabilitationsexpertin Laborge von der Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft. Sie beobachtet, wie andere Fachleute auch, dass sich die Arbeitgeber als Folge des Arbeitskräftemangels immer mehr darum bemühen, Menschen mit Behinderungen nicht nur einzustellen, sondern sie auch so lange wie möglich zu beschäftigen. Denn neben der Organisation steht und fällt die Inklusion gerade auch mit der Arbeitsplatzgestaltung.
Das trage ich erstmal wie so einen Rucksack. Also ich ziehe das ganz normal an wie einen Rucksack und mache dann auch vorne die Schnalle zu wie bei so einem Wanderrucksack an der Hüfte.
Verena Kopp, Expertin für Biomechanik am Fraunhofer Institut für Automatisierung und Produktionstechnik, hat sich gerade eine Art Riemenkorsett übergezogen, das aus verschiedenen Gurten besteht. Ein sogenanntes Exoskelett. Allmählich setzen sich Exoskelette auch als Hilfsmittel für Menschen mit geringer oder schwindender Muskelkraft, wenig Knochendichte oder Gelenkproblemen durch. Arbeitsfelder, die speziell für beeinträchtigte Mitarbeiter modifiziert werden müssen, lassen sich grob in 3 Bereiche unterteilen. Erstens körperlich anstrengende Arbeiten, zum Beispiel Lasten wie Kartons, die gehoben und getragen werden müssen. Zweitens sitzende Tätigkeiten im Büro. Und drittens Arbeiten, die kognitive Anforderungen stellen, wie das Lesen und Weiterverarbeiten von Informationen. Sitzen ist das neue Rauchen, warnen Arbeitsmediziner schon länger. Denn sitzende Tätigkeiten über längere Zeiträume haben generell negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat und die Organe. Das gilt besonders für Menschen im Rollstuhl. Den Oberkörper ab und zu ein bisschen strecken reiche da nicht aus, erklärt der Ergonomiefachmann Sebastian Dubbecke von der Firma Meira aus Ostwestfalen. Seit fast 100 Jahren produziert die Firma Hilfsmittel für die berufliche Teilhabe, darunter neuerdings auch einen Stehrollstuhl. Der wird bei Bedarf einfach automatisch zu einer bequemen Stehhilfe hochgeklappt, an dem sich auch Querschnittsgelähmte komplett aufrichten und dann zum Beispiel an einem Stehpult arbeiten können.
Was hilft, die inneren Organe, welche durch das ständige Sitzen gestaucht werden, zu entlasten? Die Atmung ist deutlich besser.
Lesen, verstehen, einordnen und weiterverarbeiten. Gerade für sehbehinderte oder blinde Menschen eine echte Herausforderung. Der Marktführer, die Firma Orcam Technologies aus Israel, hat hierfür akustische Lesesysteme entwickelt, die man aufsetzt wie eine Brille. Eine winzige Kamera am Brillenbügel erfasst dabei den Text. Das System übersetzt dann über einen kleinen Ohrhörer in akustische Signale, so Vertriebsleiterin Caroline Mühle.
Dem Arbeitnehmer hilft das unter anderem dadurch, dass die Person, die betroffen ist und am Arbeitsplatz von Computerbildschirm ablesen lassen kann. Es kann alle Dokumente selbstständig bearbeiten, dadurch, dass das Gerät direkt über dem Ohr sitzt, diskret die Information ins Ohr flüstert. Er kann Kunden erkennen, die Person kann unter anderem auch Kollegen erkennen lassen. So kann das Gerät am Arbeitsplatz helfen.
Auch in Frankreich wissen viele Studierende nicht, wie sie die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten in den nächsten Monaten stemmen sollen.
Campus und Karriere. International.
Ähnlich wie in Deutschland will die französische Regierung den Studierenden finanziell unter die Arme greifen, um die steigenden Kosten etwas abzufedern. Auch das dürfte kaum reichen. Deshalb will die Hochschulministerin Sylvie Retailleau eine Reform der Studienfinanzierung anpacken, die eigentlich schon seit 5 Jahren überfällig ist. Susanne Krause berichtet.
Mit etwa 6,5% liegt der Anstieg bei den Lebenshaltungskosten für Studierende in Frankreich sogar noch über der allgemeinen Inflationsrate von 5,8%, Stand Juni. Und Berechnungen der beiden größten Studierendengewerkschaften zufolge. Konkret heißt das für Studierende Mehrausgaben von 35 Euro pro Monat. Trotzdem die Regierung viele Preise eingefroren hat. Einschreibgebühren, Wohnheimmieten, Mensapreise. Ein Menü kostet auch weiterhin 3,30 Euro, respektive 1 Euro für jene, die das französische BAföG-Pendant erhalten oder in einer prekären Lage sind. Zudem erhalten Bedürftige als Inflationsausgleich zum Semesterstart 100 Euro Nothilfe. Plus, die BAföG-Sätze werden um 4% aufgestockt. Maßnahmen, die die Studierendengewerkschaften wie die UNEF zwar begrüßen, doch das sei unzureichend, meint UNEF-Präsidentin Iman Ouelhadj. Im Privatradio RTL verlangte sie kürzlich eine Reform des gesamten Systems. Wir sind für eine sogenannte Autonomiebeihilfe für alle, die diese Hilfe möchten. Bislang ist die Höhe des BAföGs abhängig vom Einkommen der Eltern, aber die meisten, die die Beihilfe beziehen, erhalten nur ein Minimum. Und wir wollen nicht den Eltern weiter auf der Tasche liegen. Das Studium lässt sich teils nur per Darlehen finanzieren. Wir denken an eine Beihilfe in Höhe des Armutssatzes. Mehr verlangen wir gar nicht. Eine Reform des Systems hatte Staatspräsident Emmanuel Macron schon versprochen, als er 2017 erstmals ins Amt kam, aber es geschah gar nichts. Nun werde sie das Thema wirklich angehen, versicherte Hochschulministerin Sylvie Retailleau gestern Nachmittag bei ihrer Pressekonferenz zum Semesterstart. Es ist zum Beispiel nicht akzeptabel, dass einem Studierenden das BAföG gestrichen oder gekürzt wird, nur weil das Einkommen seiner Eltern plötzlich um ein paar Euro gestiegen ist. Wir werden Vorgaben ausarbeiten, um besser gegen studentische Armut vorzugehen.
Pour lutter plus efficacement contre la précarité étudiante, nous irons donc plus loin.
Der neue Kurs soll ab Anfang Oktober mit allen Partnern wie unter anderem Hochschulen und Studierendenvertretungen ausgehandelt werden. Erste Maßnahmen könnten dann im kommenden Februar umgesetzt werden. Sylvie Retailleau, die neue Hochschulministerin, die in dieser Ausnahmesituation alle an einen Tisch bringt, ist in ihrem Amt schon mit reichlich Erfahrung ausgestattet. Die Physikerin startete vor 30 Jahren ihre Karriere in Lehre und Forschung und leitete seit 2016 die Hochschule Paris Sud. Nun setzt die Ministerin auf ein Motto, den Studierenden verstärkt Brücken zu bauen.
Nous devons dans le supérieur permettre à nos étudiants.
Unsere Hochschule soll es den Studierenden ermöglichen, den Beruf zu wählen, den sie ausüben möchten, indem wir sie bestmöglich über den Arbeitsmarktbedarf informieren, um ihnen ihre dortige Eingliederung zu garantieren. Im Sinne des Programms zum lebenslangen Lernen sollen sie sich auch frei fühlen, ihr Fach zu wechseln und neue Gelegenheiten aufzugreifen.
Et de saisir de nouvelles opportunités.
Nur am Rande äußerte sich die Ministerin gestern dazu, dass sich angesichts der Energiekrise selbst große Universitätslabors nun gezwungen sehen, ihren Betrieb zu drosseln, weil allein seit Jahresbeginn die Energiekosten um 40% nach oben schnellten. Sylvie Retailleau versprach staatliche Nothilfe. Zuerst aber müssten die Hochschulen sich aus ihren Budgetreserven bedienen. Währenddessen arbeitet der Verband der Hochschulpräsidenten Frankreichs an einem Energiesparratgeber mit Best-Practice-Beispielen.
Von Frankreich nach Freiburg. Dort treffen sich in diesen Tagen Studierende und Lehrende aus dem Europäischen Hochschulverbund EPICUR. 9 Hochschulen aus 7 europäischen Ländern nehmen daran teil. Doch was macht eigentlich so ein Verbund? Wie profitieren seine Mitglieder von der Zusammenarbeit? Zum Beispiel dadurch, dass es Projekte gibt, die so eine Art Mikromobilität ermöglichen. Heißt, Studierende, die es nicht schaffen, für mehrere Monate ins Ausland zu gehen, müssen sich nur etwa eine Woche im Semester freischaufeln, in der sie an Präsenzveranstaltungen an eine der europäischen Hochschulen teilnehmen und der Rest läuft dann digital. Von diesem Ansatz und auch von weiteren hat mein Kollege Thomas Wagner beim EPIKUR-Treffen erfahren, das in der Uni Freiburg so startete.
In der Eingangshalle mit den antiken Säulen hängt ein riesiges Foto.
Wir sehen ein Boot, anscheinend das Epikur-Boot, weil Epikur steht drauf. Es ist ein herrlich blaues Meer, ein herrlich blauer Himmel. Das sieht so ein bisschen aus wie die Ägäis. Das sieht so aus, wir sitzen alle in einem Boot.
In einem europäischen Boot, betont Verena Kremling an der Universität Freiburg, Leiterin des Projektes Epikur.
Das ist die European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions.
Grob übersetzt, der 2019 ins Leben gerufene Hochschulverband Epikur soll innovative Campusprojekte fördern. Und zwar grenzüberschreitend. Hochschulregionen sollen dabei zusammenwachsen. 9 Hochschulen aus 7 europäischen Ländern machen mit und die EU-Kommission fördert das Projekt mit rund 14 Millionen Euro. Und was heißt das nun praktisch?
Wir haben noch keine gemeinsamen Studiengänge entwickelt, aber Kursangebote, die eben kompatibel und einbettbar sind in Studiengänge.
Studierende aus dem europäischen Ausland lernen zum Beispiel deutsches Fachvokabular, das den Klimawandel beschreibt, so ein Angebot der Universität Freiburg. Oder wie in den Niederlanden nachhaltiges Essen gekocht wird, so ein Seminar der University of Amsterdam. Wichtig sind dabei die sogenannten Epic Missions, Projekte, die sich in einen Präsenz- und einen virtuellen Teil aufteilen und die häufig eine ganz konkrete Zielsetzung im Fokus haben. Stefanie Klose vom Organisationsteam erklärt, wie eine dieser Epic Missions funktioniert.
Eine war davon im Bereich Nachhaltigkeit von der Stadt Freiburg, wo Studierende an der Aufgabe der Stadt Freiburg gearbeitet haben, zu sagen, okay, wie kann Freiburg die Herausforderung meistern, in Zukunft so eine Smart City sein, also eine digitalisierte Stadt, aber trotzdem auch noch gleichzeitig nachhaltig sein. Da waren dann auch Studierende aus Thessaloniki dabei und aus Amsterdam und aus Straßburg und die dann einfach gemeinsam auch geschaut haben, okay, was gibt es in anderen Städten denn für Lösungen?
Lösungen übertragen von einer europäischen Hochschulregion in eine andere. Aus diesem Gedanken heraus ergeben sich auch kurzfristig anberaumte Projekte, so Verena Kremling.
Zum Beispiel unsere Kollegen in Poznan haben derzeit unglaublich viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die sie aufnehmen. Und da gab es dann auch innerhalb von Epikur eine Initiative, um zu gucken, wie können wir anderen Universitäten, auch unsere Partneruniversität Poznan, unterstützen bei der Arbeit mit diesen Flüchtlingen.
Wichtig dabei ist auch, solche Angebote müssen sich nicht über ein ganzes Semester hinziehen, sondern beziehen sich häufig auf kürzere Zeiträume. Dafür gibt es gute Gründe, findet Stefanie Klose.
Es kann nicht jede Studierende oder jeder Studierende für ein ganzes Semester ins Ausland gehen, sondern wir wollen kurzzeitige Mobilität haben. Das heißt, die Epic Missions sind Projekte, die aus einem einwöchigen Kickoff-Event bestehen und danach in virtuelle Zusammenarbeit übergehen.
Angelusha Hotti studiert in Freiburg Naturwissenschaften, kommt aus dem Kosovo und hat das Angebot des Hochschulverbundes wahrgenommen. Eine Woche hielt sie sich kürzlich in Wien auf.
Wir haben Leute von Saliniki kommen und dann Straßburg, Mühlhaus, Freiburg auch. Ich denke, es ist perfekt für Personen, haben ein Netzwerk für Arbeit in die Future.
Nicht zuletzt diesem Ziel dient auch die Einbeziehung der sogenannten Actors Outside Academy. Das sind Projektbeteiligte, die, so Verena Kremling, nicht selbst im Hochschulbetrieb stecken, den Verbund aber trotzdem unterstützen.
Die Idee dahinter ist eben, dass Wissenschaft eigentlich aus dem Elfenbeinturm herauskommen soll. Wie kann man Lösungsansätze, Methoden, Ideen entwickeln, auch mit den Akteuren, die eben nicht Professorinnen und Professoren sind oder Studierende, sondern in Behörden arbeiten, in NGOs, in Unternehmen, Stadtverwaltungen.
Eine Frage, die die Beteiligten auch in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Denn die EU-Kommission habe eine finanzielle Förderung über die jetzt beendete Pilotphase hinaus zugesagt, hieß es nun in Freiburg.
Wir haben ja in dieser Woche darüber berichtet, auf wie viel Unverständnis und Kritik die Idee von Bundesfamilienministerin Paus stößt, die Sprachkitas in der bisherigen Form nicht mehr weiter finanziell zu fördern. Diese Aufgabe wollte sie auf die Länder übertragen, die haben mir aber heute im Bundesrat die rote Karte gezeigt. Einstimmig haben sie den Bund aufgefordert, das Programm ab 2023 so wie bisher weiter zu unterstützen. Diese Aufforderung des Bundesrats wird der Bundesregierung nun zur Prüfung weitergeleitet, so die Formalität. Somalia. Wann und ob sie sich dazu äußert, ist offen. Eine Verpflichtung, sich damit zu befassen, gibt es nicht. Mehr Weiterbildung, weniger Sanktionen. Was bringt das Bürgergeld bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt? Das ist das Thema morgen ab 14.05 Uhr in Campus und Karriere. Und was meinen Sie? Schafft das Bürgergeld Anreize für den Einstieg oder die Rückkehr in den Arbeitsmarkt? Oder nimmt es eher die Motivation für die Arbeit im niedrigen Lohnbereich? Um diese und andere Fragen geht es in der Diskussionsrunde mit meinem Kollegen Manfred Götzke. Und Sie können uns heute schon Ihre Meinung mailen an campus@deutschlandfunk.de. Und damit endet diese Ausgabe von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren und noch einen guten Start ins Wochenende.